Hallo beim AstroGeo-Podcast. Mein Name ist Karl Urban und heute geht es um den Mars. Genau 3 Jahre ist es näher her, da haben wir diese Musik gehört im Zusammenhang mit einer Landung eines Mars-Rovers, Curiosity, der neueste Rover, der bisher auf den Mars gelandet ist. Und den Geburtstag, der ansteht am 6. August 2015 zur Landung 2012, habe ich genutzt, um für den Deutschlandfunk ein Feature zu produzieren. Und dieses Feature wird am Sonntag, den 12. Juli gesendet um 16.30 Uhr. Zum Zeitpunkt dieser Sendung hier ist er schon online. Und ich habe mir gedacht, ich habe sehr viel Material zusammengetragen für dieses Feature. Und ich werde 3 Zusatzsendungen für diesen Podcast hier produzieren. Und einfach einen Teil der Interviews, die ich dort geführt habe, noch ein bisschen im Detail erläutern und vorstellen. Ja, zunächst soll es nämlich heute um die Geschichte gehen. In einem zweiten Teil dann über den aktuellen Stand der Marsforschung, was wir wissen über den roten Planeten, und in einem dritten Teil dann die Rover der Gegenwart und vor allem die Rover der Zukunft, die so anstehen, näher vorstellen. Aber zum ersten Teil, zur Geschichte der Marsforschung. Ja, der Mars ist ein Planet, der ist eigentlich seit der Antike bekannt, also seit Menschheitsgedenken, kann man gut mit bloßem Auge sehen, wenn er der Erde näher kommt. Ein durchaus rötlicher Planet, rot zu erkennen. Und die Menschheit wusste aber lange Zeit nicht sonderlich viel über den Mars. Erst eigentlich mit den ersten Sonden kam relativ viel Wissen hinzu, und erst dann hat sich eigentlich die Wissenschaft auch in dem heutigen Bild von diesem widersprüchlichen Planeten, der in gewisser Weise aber auch trotzdem erdähnlich ist, also er ist gleichzeitig nicht sonderlich lebensbejahend und doch erdähnlich, hat sich das eingestellt. Aber ich fand interessant, wenn man bestimmte Marsforscher zu diesem Planeten befragt, kriegt man auch ganz unterschiedliche Antworten. Und die spannendste Antwort war eigentlich diese, von einem Franzosen bekommen habe, nämlich von Jean-Pierre Bebring. Der ist Physiker, Astrophysiker an der Université Paris-Sud und würde sagen, einer der bekanntesten europäischen Planetologen. Der ist auch an der Philae-Mission beteiligt gewesen, die jetzt auf dem Kometen gelandet ist. Und er ist, wie gesagt, profilierter Marsforscher, ist immer noch an der europäischen Mars-Mission Mars Express beteiligt und auch an zukünftigen Mars-Missionen. Genau, das sagt Jean-Pierre Bebring, wenn man ihn zum Mars fragt. Er fängt weit, weit vor dem Raumfahrtzeitalter an.
Mars to have hosted water and life is very ancient, much prior to the space ages. And it was a dogma more than a scientific approach. You know, at the end of the 16th century and 17th century, when Copernic and Giordano Bruno and all these people reacted to the dogma that were there for 2 millennia, essentially, with the Earth was central and everything was around the Earth and life was created and everything. Giordano Bruno, in particular, had this idea that if stars and sun are equivalent, not only the Earth is around the sun, but there are Earth-like planets everywhere in the universe, because at that time, universe was infinite. And he reactivated the dogma of what we call the plurality of worlds, that life is not specific to our system. It was so heretic that he was condemned by Inquisition and he was even burned.
Ja, Giordano Bruno, also einer der ersten Naturwissenschaftler oder Philosophen der beginnenden Neuzeit, der auch mit seiner, sag mal, ein bisschen kompromisslosen Art, aber auch mit seinen Ideen mit der Kirche in Konflikt geraten ist. Und ja, es war einfach eine spannende Zeit, in der er gelebt hat, denn in der Zeit stürzte gerade das geozentrische Weltbild. Die Planeten rückten im Weltbild der Menschheit an ihre realeren Plätze, mit der Sonne im Zentrum, mit der Erde als gar nicht sonderlich wichtigen Punkt in diesem System. Und was läge da nicht näher, als gleichzeitig auch noch zu sagen, ja, das Leben, das ist wahrscheinlich dann auch keine Ausnahme auf der Erde, sondern wahrscheinlich gibt es überall andere Welten, auf denen Leben existiert, und das schloss natürlich auch den Mars mit ein. Ja, also da rückte der Mars mit allen anderen Planeten, die man bis dahin kannte, in den Fokus, und das war eine Erzählweise, die sich eigentlich bis heute in gewisser Weise hält, in unserer Suche nach Leben anderswo im Universum. Der nächste Schritt war einige Jahrhunderte nach Bruno, nämlich im 19. Jahrhundert. Da gab es einen bekannten, damals relativ guten Astronomen in einer Zeit vor der, bevor sich die Astrofotografie wirklich entwickelt hat. Und dieser Astronom hieß Giovanni Schiaparelli, war ein Italiener, der somit als einer der genauesten Beobachter galt, ja, weil er einfach sehr, sehr gute Zeichnungen von seinen Beobachtungen anfertigte. Und Schiaparelli meinte zu sehen bei seinen Beobachtungen des Mars Kanäle, die berühmten Marskanäle, ja, die einfach seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Raumfahrtzeitalters eine unglaublich große Rolle gespielt haben. Aber Schiaparelli war ein seriöser Forscher, der hat jetzt nicht sonderlich viel reininterpretiert. Es gab dann immer bessere Teleskope, und es gab sehr viele Astronomen, die zu Beginn und Mitte des 20. Jahrhunderts, also kurz vor den Raumsonden, eigentlich schon widerlegt hatte, dass es diese Kanäle gegeben haben kann. Aber noch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo diese Teleskope auch oder diese Beobachtung eigentlich schon diese Kanäle widerlegt haben, gab es diesen Percival Lowell, der in den USA geforscht hat. Der ist aber eigentlich ein Geschäftsmann, kein Wissenschaftler, der aber auch viel Geld in Teleskope gesteckt hat und selbst beobachtet hat. Und der Idee von diesen Marskanälen und einer sterbenden Zivilisation. Der Mars ist zwar trocken, aber trotzdem gibt es offenbar eine Zivilisation, die dort Kanäle anlegt und das verbliebene Wasser irgendwie gerecht verteilt. Der hat ihm stark Vorschub geleistet und auch die beginnende Science-Fiction-Literatur im 20. Jahrhundert so ein bisschen befeuert hat damit. Und das hat letztendlich eine ganze Generation von Marsforschern sehr beeinflusst, und zu diesen stark beeinflussten Forschern gehörte Michael Carr. Das ist der US-Marsforscher. War ganz früh dabei, war beim Apollo-Programm mit dabei, und am Ende des Apollo-Programms hat er sich sozusagen diesen Mondlandschaften abgewandt und sich dem Mars zugewandt. Das war auch der nächste logische Schritt für die US-Raumfahrt, und war relativ jung, Anfang 30 damals, und ich hatte das Glück, mit Michael Carr zu reden. Erinnert sich so an diese Zeit.
At that time, our knowledge was incredibly primitive. I mean, we knew nothing about the topography of Mars. All we knew was that there were sort of surface markings. We knew that there was that it was cold, that the atmosphere was thin, that that there were global dust storms. But but there was this mystery about the canals. People had, some astronomers had thought that there were these linear markings that changed, and others disputed those linear markings. But there was a book at that time, in 1964, that by a very prominent astronomer who said, the pictures in this book demonstrate unequivocally that there are canals on Mars.
Ja, spannend eigentlich. Also wir reden über eine Zeit, wo die Astronomie eigentlich gut genug war, um diese Kanalhypothese zu beerdigen. Das war wohl offenbar eine Einbildung von Schiaparelli gewesen. Aber es wollten einfach sehr viele Forscher noch dran glauben. Ja, und das war das Erbe, was die Marsforscher jener Zeit, die teilweise bis heute aktiv sind, mit in ihre Arbeit genommen haben. Ein anderer, der sich da sehr gut an diese Zeit erinnert, ist James Head, auch einer der bekanntesten Marsforscher überhaupt und einer, der bei den ersten Marssonden spätestens dann bei den Viking-Missionen voll dabei war, also Mitte der 70er Jahre.
I think all of us who study Mars have in our mental background the picture of the canals and Percival Lowell's sense that Mars was a habitable place and that there was a dying civilization. So that's always ingrained in our thinking. But of course, the first Mariner missions that flew by and took pictures made it look like the moon. So that dashed everybody's hope about life on Mars in the sense of even in the kind of like advanced sense. So it's been a quest since then to understand whether life ever existed on Mars, and a very exciting challenge and quest.
Ja, und Michael Carr, der erinnert sich noch an einen anderen Aspekt. Es gab nämlich vor der Ankunft der ersten Raumsonden durchaus Spekulationen über Leben und auch auf Basis von astronomischen Beobachtungen dieser Zeit, die damals einigermaßen seriös waren.
The albedo around the polar caps changed with seasons. Some thought this could be due to vegetation. And that was a serious opinion. And in fact, we're not to show how seriously that was taken. The first Mars mission, first Mars orbital mission, not the first Mars mission, but the first orbital mission. There were supposed to be two spacecraft. One was to map the topography, to map Mars. The other was to monitor these changes to see if they might be connected in some way with life.
Ja, dass die Albedo, also der Albedo, die Rückstrahlfähigkeit, die Helligkeit von Mars am Himmel sich ändert mit der Zeit, das wissen wir heute, hängt vermutlich vor allem damit zusammen, dass es immer wieder globale Staubstürme gibt und der Mars dadurch mal heller und mal dunkler wirkt. Das wusste man damals noch nicht. Ja, und Michael Carr hat es gerade schon angerissen. Also es gab in den 60er Jahren die ersten Raumsonden, die am Mars erstmal vorbeigeflogen sind. Also in einen Orbit kam man nicht direkt sofort, da war die Technik einfach noch nicht weit genug. Die erste Raumsonde war Mariner 4 1965. Die ist wirklich nur vorbeigeflogen, hat einen ganz kleinen Teil der Oberfläche beobachtet. Und deswegen konnte auch in den 60er Jahren so diese Frage nach den Kanälen noch nicht völlig, also von den Leuten, die immer noch dran glaubten, aufgelöst werden, dass die vielleicht doch existieren oder nicht existieren. Und die erste Orbiter-Mission, von der Michael Carr gerade sprach, das war Mariner 9, 1971. Carr war damals verantwortlich für die Kamera an Bord. In gewisser Weise war das schon eine ernüchternde Mission. Andererseits haben die Forscher damals auch völlig neue und unerwartete Entdeckungen gemacht.
The first orbiter mission in 1971, we mapped the whole planet. And one of the biggest surprises there was lots of evidence of water. There we saw those big flood features. Immediately recognized them as floods and there were other features that look like river channels just from orbit. And this was a major, major surprise because prior to that time, these earlier Mariner missions, the three earlier Mariner missions, had just revealed a sort of a crater surface that looked just like the moon. But when we started mapping the entire planet, All these features that we now know are characteristic of Mars, the large volcanoes, large floods, polar caps, these river valleys, and so forth, they all came into view. And of course, the most controversial were these large floods. So that was a surprise. Just trying to understand how large floods could have formed on Mars was difficult because at the same time that we were mapping all these features on the surface, we were also making measurements on the atmosphere, the temperature, and so forth. And Mars is very cold. And the atmosphere is very thin. And it's very difficult to have liquid water on the surface in any significant quantities under these conditions. So there was a lot of argument about, for example, the flood features, how they could possibly have formed. Some people said that their resemblance to terrestrial flood features was sort of a stretch, and that they were tectonic, that is, they were formed by faulting. And so other people said they were formed by the wind. But really, for most geologists, it was pretty convincing that they were indeed large floods. But if there were large floods, where did all the water go? Where did all the water come from? You know, there's very little water at the surface today. And under what climatic conditions did they form? Because, as I said, the climatic conditions today, it's very difficult. Under those conditions, it's very difficult to have a lot of water at the surface. And there were other controversies associated with water. I mentioned these river channels. Well, there was the issue of when did they form? When did they form? Did they form yesterday, you know, or did they form billions of years ago? So that was controversial.
Ja, also um das nochmal klar zu machen, er redet die ganze Zeit über Channels, und das ist auch, sag mal, das größte Problem bei der Übersetzung von Schiaparelli gewesen, ja, der Italiener war, der hat von Canali geschrieben, und im Englischen, sprich, können Channels für künstliche Wasserstraßen, also Kanäle im Deutschen, sprechen, oder für Flusstäler, ja, also die natürlich entstanden sind. Und die ersten großen Marssonden haben zwar keine Kanäle gefunden, keine schnurgeraden Wasserstraßen, die eigentlich nicht natürlich entstehen können, sondern sie haben Flusstäler gefunden. Also natürlich entstandene Täler, und was Michael Carr gerade erklärt hat, das war trotzdem eine Überraschung für die Astronomen, weil damit hat man nicht unbedingt gerechnet, dass auf einem Planeten, von dem die Forscher schon damals wussten, er ist heute unglaublich trocken. Also man hat spektroskopisch Untersuchungen gemacht, die Lufthülle ist extrem dünn, es kann kein Wasser auf der Oberfläche geben, die Oberfläche ist auch extrem kalt, unter Null auf jeden Fall. Also wenn Eis mal von der Sonne beschienen wird, sublimiert es eher, also wird direkt dampfförmig, und es spricht heute eigentlich alles dagegen, dass heute größere Mengen Wasser auf dem Mars fließen, aber trotzdem gibt es immense Flusstäler. Also gerade dieser große Canyon Valles Marineris ist halt so lang wie die USA, einige tausend Kilometer. Und das sind einfach auch Skalen, die es selbst auf der Erde, wo es ja wirklich viel Wasser, viel Niederschlag gibt, einfach gar nicht gibt. Also das ist das große Rätsel der Marsforschung, und ein Rätsel eigentlich, was bis heute relevant ist. Dazu dann in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts mehr. Was Michael Carr am Ende noch angerissen hat, ist die Frage, wie alt sind eigentlich diese Strukturen? Denn okay, sie können nicht heute geflossen sein, dann muss das irgendwann in der Vergangenheit passiert sein. Und das ist so, dass die Triebfeder oder die Hauptfrage der Marsforschung eigentlich bis heute herauszufinden, wieso das Timing der Marsgeschichte war, denn da hängt sehr viel dran. Und da gab es eine Idee, wie man denn so das Alter der verschiedenen Oberflächen auf dem Mars, ja, die zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, wie das auf jedem Körper ist. Es gibt immer ältere und jüngere. Man will vor allem erstmal rausfinden, wie alt sind diese einzelnen Strukturen, und einfach mal versuchen zu datieren, wie alt die Strukturen sind, in denen mal Wasser geflossen ist, ja, wo es diese Flusstäler gibt. Und da gibt es interessanterweise einen deutschen Planetologen, der auch in der Zeit von Apollo schon aktiv war, hat viel mit dem Mondgestein gearbeitet, und der hatte die Idee, ja, wir können doch Krater zählen. Ja, das hat man auf dem Mond, hatte das erste Mal versucht. Denn die Rate an Einschlägen auf einer Planetenoberfläche oder einer Mond oder der Mondoberfläche, die kennt man ungefähr über die Zeit. Und in einer Gegend, wo sehr viele Krater sind, muss eine alte Oberfläche sein. Wo kaum Krater sind, muss eine neue Oberfläche sein. Also wo vor relativ kurzer Zeit zum Beispiel Lava geflossen ist, kaum ein Krater eingeschlagen, ein Meteorit eingeschlagen, muss eine junge Oberfläche sein. Und ja, dieser junge Planetologe, Gerhard Neukomm, hat diese Methode in den 70er Jahren entwickelt und zur Perfektion gebracht, auch insofern, dass er am Ende in der Lage war, absolute Alter anzugeben. Mit einer gewissen gewissen Ungenauigkeit, aber es gab einfach plötzlich die Möglichkeit zu sagen, dieses Gestein, diese Formation auf dem Mars, auf dem Mond ist so und so viel Millionen Jahre alt. Ja, plus, minus so und so viel Millionen mit einer Ungenauigkeit, aber es ging. Und Gerhard Neukomm, der übrigens letztes Jahr verstorben ist, im September 2014, der hat die Marsforschung wirklich weitergebracht und die zwei Marsforscher, die ich bis jetzt gezeigt, drei Marsforscher, muss ich sagen, die bis jetzt geredet haben, die haben auch alle sehr viel von Neukomm profitiert und sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. James Hett zum Beispiel.
So Gerhard Neukomm is really one of the most fundamental pioneers in understanding the chronology, the timing and the history of the solar system, the geological bodies in the solar system. He started out, I first knew him when I worked in Apollo, and he was really interested in the sample ages and then how that mapped out into counting craters on images to assess how many craters formed as a function of time. So you could actually date the surfaces and link them not just to relative chronology. This surface has more craters than this other one, so it's older, but an absolute chronology that could be linked to the Apollo samples. And he really, I would say, was the moving force in understanding lunar chronology, which then is the basis for our understanding of chronology on Mars, on Venus, on Mercury, on all the other planetary bodies. And he will be sorely missed. He was a very, very strong force, and I think he made European planetary geosciences what it is today.
Ja, also viel Lob von James Hett für Gerhard Neukomm. Ja, das Spannende ist jetzt, was hat man denn gelernt aus den Erkenntnissen, die Neukomms Methode gebracht hat?
Well, I think two things. One, the early pictures, Mariner 4 and 6 and 7, showed, they went by the southern hemisphere, which is very heavily cratered. And it sort of dashed all these ideas about how Mars would be a very active body. So Gerhard's techniques, you know, if you see a lot of craters, it means that it's a really old surface. And so, of course, he was able to count the craters and say, okay, look, this is an ancient surface. And for people who are interested in active processes and water running on the surface and an Earth-like planet, that was very disappointing. It wasn't due to him. He was just doing his science. But then with Mariner 9, when that went into orbit, it saw the northern hemisphere, saw these huge volcanoes, it saw these valley networks, these dry rivers that were all over the place in the southern hemisphere, and they indicated that water must have flowed on the surface in the past. And so Gerhard was able to date those by looking at the fewer superposed craters and see where they fit in the overall scheme. And it emerged that the early history of Mars was characterized by running water and lakes and things like this. The water's gone, but you could still see a channel flowing into a crater and then out the crater, which meant it had been completely filled with water. So that was a really interesting finding, and that's driven the whole program ever since, his dating of these surfaces. And we owe most of our exploration goals and objectives to just this sort of technique, where we say we need to understand this because it's early in history or late in history or intermediate in history.
Ja, also das ist die Quintessenz. Die Kraterzählungen auf dem Mars haben einfach gezeigt, es gab eine sehr frühe Phase. Und wenn ich früh meine, meine ich jünger als 3,8 Milliarden Jahre. Also das ist eine Zeit, von der es auf der Erde überhaupt keine Gesteine gibt. Da weiß man überhaupt nicht, was auf der Erde los war in der Zeit. Auf dem Mars ist das die jüngste Phase, wo es einige Gegenden gibt, die man halt auf diese Zeit datieren kann. Und das ist offenbar die Zeit, wo Wasser geflossen ist. unglaublich lange her und ja, vielleicht sogar in größeren Mengen. Zumindest hat man das soweit interpretiert. Es gibt heute auch alternative Lesarten. Genau, das gehen wir dann das nächste Mal an. Nach dieser Phase, in der übrigens nicht die ganz großen Flusstäler entstanden sind, gab es eine zweite Phase, wo weniger Wasser geflossen ist, dafür aber die extremen Strukturen entstanden sind, also die gerade die großen, gigantisch und nach Erdstandards unrealistisch großen Flusstäler sind in dieser zweiten Phase, also sagen wir mal zwischen 3 und 3,8 Milliarden Jahren entstanden. Und erst danach begann das Amazon, ja, ein bisschen irreführender Name, das jüngste Mars-Zeitalter, das eigentlich bis heute anhält und das einfach völlig, wo der Mars eigentlich völlig trocken war, also eigentlich kaum noch Anzeichen dafür sind, dass irgendwo Wasser Erosion verursacht hat. Das ist die längste Zeit und in der Zeit, wo sich auf der Erde Leben entwickelt hat, war der Mars schon lange, lange tot. Muss ich korrigieren, also als sich auf der Erde das Leben entwickelt hat, begann der Mars schon auszutrocknen und bis es höheres Leben auf der Erde gab, war der Mars schon lange tot, zumindest die Oberfläche ähnelte der toten Oberfläche, die wir heute sehen. Ja, und zurück zur Geschichte der Marsforschung. Was ich ein bisschen aussparen möchte, sind die Ergebnisse von Viking. Nur ganz kurz eigentlich einsteigen. Ja. Viking war der Höhepunkt der Marsforschung in den 70er Jahren. Es war sozusagen der nächste logische Schritt. Okay, wir haben jetzt verschiedene widersprüchliche Informationen. Es ist irgendwie eine Mondlandschaft mit Kratern, aber es gibt auch diese großen, uralten Flusstäler. Damals wusste man noch nichts über das Timing. Und jetzt geht es darum, nachzuweisen, gibt es denn jetzt Leben oder nicht? Ja, also das Dogma, was mit Giordano Bruno angefangen hat, war immer noch da und war immer noch so halb in den Köpfen und jetzt muss man doch mal Leben nachweisen. Die Viking-Mission der NASA bestand aus 4 Raumsonden, also verglichen auch mit heutigem Aufwand durchaus ein gleichwertiger Einsatz, den die NASA da gezeigt hat. Es gab 2 Satelliten, die erstmals einen globalen Datensatz geliefert haben, in sehr hoher Auflösung von der Oberfläche. Und dann gab es diese 2 berühmten Viking-Länder, deren Hauptziel es war, Leben nachzuweisen. Und zwar eigentlich Stoffwechselprodukte nachzuweisen. Das ist das, was man damals einigermaßen gut konnte. Einfach auf verschiedenen Wege, molekular, mit Isotopenmessungen nachzuweisen, dass im Marsstaub irgendetwas das Material verstoffwechselt, indem man Nährlösungen bereitstellt. Und diese Experimente erbrachten bis auf eine kleine Ausnahme eigentlich nichts. Also es war wirklich ein Fehlschlag. Eins von 4 Lebensnachweis- oder Stoffwechselnachweisexperimenten, das Labeled Release-Experiment, brachte zwar Ergebnisse, könnt ihr gerne auf Wikipedia nachlesen, spannende Geschichte, brachte Ergebnisse, aber nachträglich stellt sich raus, okay, man kann das mit ganz anorganischen chemischen Reaktionen genauso hervorrufen. Also das ist kein starker Hinweis, dass irgendwelche Mikroben Stoffwechsel treiben. Und das warf die Marsforschung zurück.
And there were several reasons. After Viking, there was this discouragement with respect to life. But in that 20-year period, a number of things happened that led to much more optimism.
20 Jahre, ja, da was Michael Kargard anspricht, ist die Zeit nach Viking, nach Mitte der 70er Jahre, 1976, bis die erste Marssonde der NASA startete. Ja, es gab in der Zwischenzeit sowjetische Versuche, Marssonden zu starten, ziemlich unglücklich in deren Verlauf, also da gab es mehrere Fehlschläge. Die NASA war wirklich 20 Jahre lang nicht auf dem Mars, bis 1996 die erste Sonde seit 20 Jahren startete.
And it wasn't just what we knew about Mars. I mean, there was much firmer evidence that water had played a major role in the evolution of the Martian surface, but there were other things that happened. In biology, there was it was recognized that that life could survive in a much broader range of environments than seemed possible in the 1960s. And moreover, the instrumentation had developed, so it could develop much more sensitive sensitive ways of detecting things. There was advances in electronics, in micro instrumentation, and in navigation, so you could go to more interesting places. On Viking, we had a huge error ellipse, and so couldn't go to places that we can now go to. And so there were a lot of developments that, besides, you know, what was going on Mars, that enabled a restart of the Mars program.
Ja, also es gab eigentlich nicht wirklich viele neue Erkenntnisse, ja, abgesehen davon, dass Gerd Sneukums Methode das Alter verschiedener Strukturen besser eingenordet hat. Aber eigentlich ging der Hauptantrieb, die Marsforschung in Amerika und auch in Europa wieder aufzunehmen, von der Technologie aus. Ja, das ist das, was Michael Carr gerade erzählt hat. Also, und auch von Wissenschaften, die auf der Erde passiert sind. Also Raumsonden konnten kleiner gebaut werden, bessere Geräte mit weniger Nutzlast gestartet werden. Aber vor allem in der Biologie hat man festgestellt, dass Leben viel, viel anpassungsfähiger ist, als man das zuvor geglaubt hatte. Ja, in den 70er Jahren und 80er Jahren hat man immer mehr sogenannte extremophile Arten entdeckt. Also das sind Mikroorganismen, Archaeen gehören dazu, die unter extremen Bedingungen überleben können, was man vorher nicht für möglich gehalten hat. Also weit unter dem Gefrierpunkt, bei Temperaturen über 100 Grad, in extrem sauren Gewässern, im radioaktiven Gestein, ja irgendwo ganz tief, mehrere Kilometer tief in der Erdkruste. Und das gibt natürlich Hoffnung auch für den Mars. Und das war einfach ja der Antrieb, die Marsforschung wieder aufzunehmen. Und das ist auch Triebfeder, die modifizierte Triebfeder, kann man sagen. Ja, wir suchen nach Leben, aber wir wissen, hat sich auf der Erde an sehr extreme Bedingungen angepasst. Auf dem Mars herrschen verglichen mit der Erde extreme Bedingungen. Vielleicht hat es gerade so gereicht. Ja, deswegen ist man weiter bei der Marsforschung dabei. Und was so in den letzten Jahren sich herauskristallisiert hat und vielleicht auch, was die Probleme dabei sind und was für Widersprüche bis heute existieren, dazu das nächste Mal mehr. Für heute möchte ich mich verabschieden mit einem kurzen Statement von Gerhard Neukomm, der ja am 21. September 2014 verstarb. Ich habe ihn 2003 für ein Interview getroffen. Damals war ich noch Schüler und war eine spannende Begegnung. 2003 im Herbst, das war wenige Wochen vor der Ankunft von Mars Express an Mars. Ja, Mars Express ist so ein bisschen das Lebenswerk von Gerhard Neukomm. Die erste europäische Marssonde mit an Bord, eine Kamera, die sein Team vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gebaut hat, die eigentlich auf einer russischen Mission 1996 starten sollte, auch gestartet ist, aber dann in den Pazifik stürzte. Und Gerhard Neukomm erzählt, warum er und warum Marsforscher eigentlich den Planeten so spannend finden.
Nun, die wissenschaftliche Fragestellung ist umfassend gesagt, die Entwicklung des Planeten Mars zu verstehen. Und die ist in den Oberflächenphänomenen, in Oberflächenstrukturen sozusagen konserviert. Das heißt, wir können heute eine ganze Zeit lang in die Vergangenheit im Sinne der Untersuchung der Oberflächenstrukturen zurückschauen und mit hochauflösenden Bilddaten verstehen, was da abgelaufen ist in der Vergangenheit und welche Prozesse gewirkt haben. Zum Beispiel, wie viel Wasser es gegeben hat, wann das geflossen ist, sogar können wir vermessen über die Zahl der überlagerten Einschlagskrater, Altersabschätzungen machen, wie es mit dem Vulkanismus ist, wie der Wechsel gewirkt hat, mit dem Wasser aus dem Untergrund und es hochgetrieben hat. Das scheint sehr häufig der Fall gewesen zu sein. Ob es einen Ozean vielleicht gegeben hat, ob sich vielleicht sogar Leben entwickelt hat, das können wir zwar nicht direkt vermessen, herausbekommen, aber herausbekommen, wie es mit dem Wasser war und wann das war und ob es vielleicht gereicht hat, damit sich Leben entwickelt hat. Das Leben, der Nachweis von Leben muss an sich dann über andere Experimente erfolgen. Eventuell hat man ja schon Glück mit dem Landegerät Beagle 2, dass man dort etwas findet. Aber vielleicht wird es auch erst mit Probenrückführung oder den bemannten Landungen, die ja auch in einigen Jahrzehnten stattfinden werden, möglich sein, der Sache auf den Grund zu gehen, ob Mars jemals Leben hervorgebracht hat. Jedenfalls ist es ein großer Treiber hinter der Marsforschung. Die Frage nach Leben ist ja von großer philosophischer, fast religiöser Bedeutung und spielt überall eine Rolle, auch bei unserem Experiment im Sinne der Untersuchung der Entwicklung des Mars.